Musiker, Macher, Meinungen.
Flux FM Spreeblick Spezial mit Janek.
Vorne mit dem Y und hinten mit dem Q.
Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick Spezial Jugendforscher Marc Kalmbach.
Der Spreeblick am zweiten Sonntag im Mai. Mein Name ist Janik, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Und heute zu Gast kein anderer als Dr. Marc Kalmbach. Der ist Sozialwissenschaftler und arbeitet für das Sinus-Institut. Die haben eine Forschung gemacht zur Jugend. Jugend heute 2016. Da ich der Jugend entwachsen bin, bin ich extrem gespannt, was Marc Kalmbach zu erzählen hat. Wir stellen ihn euch nochmal ganz kurz vor.
Mainstream ist das neue Anti. Die Jugend von heute sei angepasster und strebsamer denn je. Besorgniserregend, findet Marc Kalmbach. Subkulturen, wie er sie von früher kennt, wird es vielleicht bald nicht mehr geben. So sein Fazit aus stundenlangen Interviews, die er und seine Kollegen mit 14- bis 17-Jährigen geführt haben. Nachzulesen in der Sinus-Studie »Wie ticken Jugendliche 2016?« Am liebsten würde er mit seinem Plattenkoffer mal die Teenies im Jugendclub in Ekstase versetzen. Vom Plattenteller und über Boxen klingt Musik doch einfach besser als über Handy-Lautsprecher. Marc Kalmbach, zu Gast bei Flux FM Spreeblick Spezial.
Und hier zu Gast im Spreeblick kein anderer als Dr. Marc Kalmbach. Hallo.
Hallo, Janik.
Wir duzen uns trotz Promotion.
Na, Logo.
Ist klar. Ich habe es eingangs schon gesagt und du wurdest ja auch gerade vorgestellt. Du arbeitest für das Sinus-Institut und leitest da die Abteilung für Sozialwissenschaften.
Sozialforschung, ja.
Sozialforschung. Und ihr habt eine neue Studie gemacht zur Jugend, beziehungsweise zu einem Ausschnitt der Jugend. Wie definiert ihr Jugend? In dieser Studie sind es die 14- bis 17-Jährigen.
Genau, wir haben die klassischen Teenager im Blick genommen.
Und habt sie untersucht und befragt. Was ihr herausgefunden habt, ist ganz interessant. Wie kannst du es in kurzen Sätzen vielleicht mal kurz anreißen? Du hast mir gerade erzählt, du bist seit 2 Wochen auf Tour durch die Medien, um die Studie vorzustellen. Bevor wir tatsächlich, würde gerne einige Punkte mit dir ein bisschen deeper diskutieren. Aber was ist so der kurze Wurf, die Zusammenfassung? Wie steht die Jugend 2016 da?
Also erstmal gibt es die Jugend als solche nicht. Ja. Es gibt ganz viele unterschiedliche Lebenswelten, die rangieren so von konservativ-bürgerlich über pragmatisch, über hedonistisch, über so ein postmodernes, expeditives Segment. Ja, also da braucht man auch keine sonderlich scharfe alltagssoziologische Brille, um zu erkennen, dass nicht alle gleich sind. Ja, es sind ja immerhin 3,2 Millionen 14- bis 17-Jährige in Deutschland. Wir haben aber auch gesehen, dass neben dieser Vielfalt die Jugend in gewisser Hinsicht zusammenrückt. Ja, dass immer mehr sagen, wir wollen eigentlich so sein wie alle anderen auch, und Mainstream ist kein Schimpfwort mehr, sondern ja, so ein ganz neutraler Begriff so im Selbstverständnis und bei der Selbstbeschreibung.
3,2 Millionen Jugendliche sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Das ist ja doch eine ganze Menge, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, 78 habt ihr ausgesucht, um die zu befragen, und habt dann relativ tiefe Fragerunden gemacht, also nicht nur oberflächlich abgeklopft. Wie kriegt man das denn hin? Wie sucht man diese 78 aus, damit man da trotzdem eine Form von Repräsentanz reinkriegt?
Also waren 72 Jugendliche, und man muss einfach auf eine strukturtypische Stichprobe achten. Das heißt, du guckst auf einen paritätischen Anteil Männlein-Weiblein, dann sortierst du nach angestrebtem Schulabschluss, ja, niedrig, mittel, hoch sozusagen, und dann schaust du, dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund entsprechend des tatsächlichen Anteils ungefähr umgelegt werden auf diese Bildungsgruppen. Dann schaust du nach Stadt-Land-Verteilung, ja, und dann bekommst du einen ganz guten Querschnitt von Jugend rein und kannst die dann in die Tiefe befragen, in Form von so mehrstündigen qualitativen Interviews, und kriegst da auch ein ganz gutes Gespür über die junge Generation.
Die dann eben dann noch auszuwerten ist. Und Auftraggeber fand ich auch ganz interessant. Das rangiert hier wirklich von der Bundeszentrale für politische Bildung, also eine klassische staatliche Organisation. Wir kennen sie alle noch aus unserer Schulzeit von diesen berühmten Heften, die überwiegend gut gemacht sind. Aber auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz ist dabei. Mit welchem Interesse fragen die? Mit welchem Interesse beauftragen die euch, die Jugend zu beforschen?
Also das sind ja alles im engeren und teilweise auch im weiteren Sinne Bildungsinstitutionen. Das heißt, die interessieren sich für Zielgruppenwissen. Die wollen wissen, wie können wir bestimmte Anliegen zielgruppengerecht rüberbringen. Du hast gerade die Bundeszentrale für politische Bildung erwähnt. die war vor Jahrzehnten noch, haben die, oder vor ja, 10, 15 Jahren, haben die noch so tausendseitige Klopper für die Gymnasiasten und für die Lehrer produziert, aber haben natürlich auch einen Auftrag für die sogenannten bildungsfernen Zielgruppen oder politikfernen Zielgruppen. Und da überlegen die halt, was könnten denn Formate sein, wie wir die erreichen, mit was für Medien müssen wir kommen, was für eine Tonalität in der Sprache brauchen wir, ja, was für thematische Einflugschneisen gibt es da zum Beispiel. Ja, und da, da forschen wir viel.
Ein weiteres Ergebnis neben der Mainstream-Lastigkeit oder in den Sehnsüchten und Ausrichtungen der Jugend ist, glaube ich, dass sie relativ tolerant ist, was Minderheitenkulturen angeht. Und genau das wäre gleich mal zu diskutieren. Lass uns doch mal kurz zum Anti-Mainstream gehen. Wir sind ungefähr gleich alt. Damals, als ich 14 bis 17 Jahre alt war, fand ich unglaublich viele Leute scheiße, bloß weil die andere Musik gehört haben, andere Hosen getragen haben, andere Schuhe getragen haben. Das war schon generell, das war ganz schlimm. Das war wirklich so die Anti-Welt. Scheint ja heute nicht mehr so zu sein. Wir hören mal kurz rein. Du machst auch nach wie vor Musik. Du hast eine Jugendkapelle. Nein, das guckt mich nicht so böse an.
Ja.
Du hast eine eigene Band und machst seit vielen Jahren Musik. Stell doch mal kurz das Lied vor, das wir jetzt von deiner eigenen Band hören.
Ja, jetzt kommt ein Stück, das heißt Recur, ist von unserer letzten Platte aus dem Jahr 2015.
Und ihr heißt Monochrome.
Das ist richtig.
Recur, spricht man es Französisch aus oder Englisch? Wie sprichst du das, den Titel aus?
Wir nennen es Recur, wobei ich dazu eingestehen muss, dass wir immer so komische Arbeitstitel haben und dann für die Platte ganz anderen Titel um die Ecke kommen und dann, wenn wir live spielen, selber verwirrt sind. Also ist das jetzt der Arbeitstitel oder der Titel der Platte und dann schreiben wir immer so Textzeilen daneben. Und
wer bestimmt, was denn der Titel ist? Habt ihr dann Plenum oder ist es der Texter und Sänger? Oder?
Nee, völlig undemokratisch zum Glück.
Das heißt, du machst das als Sänger. Du bist der Sänger der Band.
Ja, genau. Ich oder der Gitarrist, ja.
Und wie lange spielt ihr schon zusammen?
Oh, seit über 20 Jahren.
Also wirklich aus der späteren Jugend kommen. So gerade post 17 habt ihr euch zusammengetan?
Ja, genau. So gerade Führerschein und dann ging's los.
Und du kommst da aus der südwestlichen Ecke, so Großraum Stuttgart kommst du her. Ist das richtig?
Ja, ich komme aus Stuttgart und genau. Kann man ruhig zugeben.
Das darf man, ey, ich habe über Schwaben-Bashing ist voll albern. Ich bin aus dem Rheinland, also es ist ja auch so eine Form von regional, wie soll ich das jetzt möglichst moderat ausdrücken. Also Lokalpatriotismus ist ja auch ein Patriotismus und da sind wir ja gegen. Ne?
Ja.
Der Mensch hat ja nicht Wurzeln, sondern Beine zum Rumlaufen. Dr. Marc Kallenbach hier zu Gast bei Spreeblick. Und wir reden auch unter anderem über die Sinus-Studie, die vom Sinus-Institut herausgegeben ist. Wir haben es gerade schon gesagt, die Jugend ist sehr Mainstream-orientiert. Es geht im Grunde genommen dazu, man will dazugehören. Man möchte nicht eben anders sein. Ja? Also dieses Distinktionsbedürfnis, das ja eigentlich in der Jugend auch eingeschrieben ist, hat sich das aufgelöst und oder wo ist das geblieben? Und was ist die Motivation der Jugend oder in dem Fall, was ihr da rausgefunden habt, unbedingt Mainstream sein zu wollen?
Also ich mache seit ungefähr 10 Jahren Jugendforschung, hatte selten Jugendliche an den Aufnahmegeräten, wo man sagen muss, da muss man Ideologie oder Protestbereitschaft schon fast mit der Lupe suchen. Ja, ist eine tatsächlich sehr pragmatische, angepasste Generation, die auch auf stilistische Provokation so gar keinen Wert legt, die nicht sich groß von den Eltern abgrenzen möchte, ja, was übrigens auch immer schwieriger geworden ist. Ja, der Wertekanon hat sich ja nahezu angepasst zwischen den Eltern und den Jugendlichen. Und diese ganz großen klassischen Jugendkulturen haben kaum mehr Zulauf, beziehungsweise die gibt es ja kaum mehr, weil sie auch immer mehr im Mainstream aufgegangen sind.
Ist ganz interessant, dass du jetzt diesen Connex aufmachst, indem du sagst, okay, wenn die Eltern alle schon, ich sage jetzt mal ganz salopp, so locker sind und alle Mütter lila Haare haben und die Väter Nasenringe, wie willst du dich von denen abgrenzen? Wäre ja so eine Ausdeutung. Die andere wäre vielleicht, dass man sagt, für diese Jugend ist der ökonomische Druck einfach höher geworden, dadurch, dass die Studienzeit verknappt wurde und man effizienter sein muss, man Angst hat, auf dem Markt nicht mehr so unterzukommen und sich deswegen vorher schon stromlinienförmig macht?
Also ich meine, solche Befunde, wie sie von der Presse dann auch verdichtet kolportiert werden, ja, alle wollen gleich sein, die brave Jugend und so weiter. Man muss da schon berücksichtigen, dass diese Einstellung das Produkt sozusagen sind der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in der junge Leute heute aufwachsen. Und solche Befunde rufen automatisch so diese Protestnostalgiker auf den Plan, die sagen, oh, die Jugend, die begehrt nicht mehr auf und was ist mit Widerspenstigkeit nur los? Aber steht ja auch nirgends festgeschrieben, dass die Jugend per se immer gegen die Erwachsenengeneration aufbegehren muss. Das ist ja eine historische Besonderheit, ja, der 60er, 70er, 80er Jahre. Aber davor war das ja sehr lange Zeit so, dass die Jugendlichen sich nicht groß von ihrem Wertesetting von den Erwachsenen unterschieden hätten.
Ist das so? Könnte man nicht sogar sagen, dass seit der Moderne, seit 250, 300, 200 Jahren es eigentlich immer die Aufgabe der Jugend ist, die Gesellschaft zu überholen in ihren Werten, also zu revolutionieren, Revolu, die Überholung, dass das quasi die Aufgabe der Jugend ist, auch den Fortschritt voranzutreiben, der ja lange Jahre oder Jahrhunderte auch tatsächlich Glaubensinhalte einer säkularen, aufgeklärten Gesellschaft war?
Ja, aber es waren ja immer nur vor allem Speerspitzen, ja, die das vorangetrieben haben. Und mittlerweile haben sich diese Werte, der Wertekanon der jungen, alten Generation, wie gesagt, nahezu angepasst. Ja, es ist kaum mehr so. Aber ich meine, du hast es angesprochen, unsere Eltern und oder heute die Eltern mit den rosa Haaren, die kulturellen Freiräume brechen ja in der Tat weg. Also meine Mutter hat noch Heino und die Flippers gehört und ich habe Black Flag gehört. Das war ein relativ klassischer Konflikt und heutzutage einigt man sich auf Beyoncé und die Beatsteaks und das finden auch nicht alle Jugendlichen so super, ja, dass jetzt die Mütter kommen und von den Töchtern wissen wollen, was ist denn gerade so ein angesagter Ernährungsblock oder welche Klamotten oder so trägt man.
Also zwischen Heino und Black Flag wäre dann vielleicht die wahre Abgrenzung neue Musik, die sich total von diesen 12 einfachen Tönen und seinen Akkorden lösen würde, aber lass uns
doch 12 gleichberechtigte Töne, ja.
Plus die Black Keys, bitte. Lass uns doch einfach noch ein Stück Musik hören aus deiner Wunschliste und dann weiterreden zur Jugend. Ist ja sehr spannend. Was hören wir?
Ich glaube, wir haben uns passend zum Mainstream einen Song von The Jam ausgewählt, der heißt Going Underground.
Do You Like Me von Fugazi, eine Gruppe, die eigentlich ihre Widerständigkeit nicht nur auf der Fahne stehen hatte, sondern zum Programm gemacht hatte, ganz wichtig war für die Independent-Szene, eigene Labels gemacht hatte und die uns beide wahrscheinlich auch nachhaltig
wahnsinnig beeinflusst hat.
Wahnsinnig geprägt hat, weil Ian McKay und seine Jungs einfach saucool Dissidenz und Independence dahingestellt haben als Statement zum Orientieren.
Übrigens, zum Thema Indie fällt mir ein ganz tolles Zitat ein von einem Jugendlichen, das so in diesen Kanon der Studie passt. Da meinte eine auf die Frage, was hörst du für Musik, meinte die, ja, ich höre so Indie. Und ja, warum Indie? Na, Indie steht ja für individuell. Und nicht für independent, quasi wie wir das noch kennen, im Sinne von strukturell unabhängig, möglichst weit weg von Kulturindustrie und so. Und das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Statement.
Ich muss ja auch sagen, wir wollten eigentlich über was anderes reden, aber jetzt, wo wir gerade über Indie reden, reden wir gerade mal über Indie. Also ich habe ja dann irgendwie so Mitte der 90er aufgehört, Indie zu hören, als die Pixies das erste Mal aufgelöst haben. Dinosaur Junior, das war so für mich dieser klassische Indie. Und danach kam zum einen unglaublich geiler Hip-Hop raus mit Wu-Tang und unglaublich geiler Drum and Bass. Und ich dachte, Gitarrenmusik, was ist das denn für ein altes Format, wie langweilig. Zum anderen ist aber auch der Indie, wenn ich das heute höre, auch zum Teil hier auf meinem heißgeliebten Sender Flux FM, denke ich zum Teil, also es ist ja auch so eine stromlinienförmige Musik geworden, wo gar nicht mehr so viele Borsten dran sind, wie das mal tatsächlich der Fall war. Also es ist sehr viel kommensurabler geworden.
Ja klar, und ich meine, das haben Bands wie Fugazi ja schon ganz früh erkannt und indem sie gesagt haben, es geht nicht um das ästhetische Material als solches, sondern um die quasi unsere Position innerhalb kapitalistischer Produktionsverhältnisse und wir versuchen da so weit entfernt wie möglich von Musik zu machen. So haben die ja zum Beispiel nie in den klassischen Rock-Venues gespielt, sondern in Turnhallen, in besetzten Häusern, in den absurdesten Lokalitäten.
Sie haben auch im Schlachthof in Bremen gespielt, das ist auch eine klassische Rockvenue und so weiter und so fort, aber sie waren halt immer zu ihren eigenen Bedingungen, wie hieß das Label, Discord, ne? Haben viele Leute aus der Washington DC-Szene mit rausgebracht. Es gibt auch so ein geiles Interview, wo Ian McKay beschreibt, wie die Bad Brains bei ihm im Hinterhof aufgenommen haben, im Keller, also die Bad Brains, eine der wenigen afroamerikanischen Punkbands. Und HR, den Sänger, mussten sie auf den Hinterhof stellen, weil alle anderen, die Dusche war, die Gitarrenkabine, der eine Keller war für den Drummer und so weiter, dann stand HR dann mit dem Mikrofon auf dem Hinterhof, 12-jährige Weiße um ihn rum und haben geguckt, wie
Als wir unsere erste Single aufgenommen hatten, in einem Vorort von Stuttgart, in einem Hobbykeller von einem Kumpel, haben wir damals auch gebrüllt und geschrien und dann hat die Mutter angerufen über das Haustelefon, ob alles in Ordnung ist oder ob es uns gut geht und so. Naja.
Es ging euch gut.
Ja, ging uns blendend.
Geht's der Jugend heute auch gut, ist das Thema. Ihr habt eine Studie dazu gemacht und wir hatten gerade eben, während Fugazi lief, auch darüber geredet, dass sich das Bildungssystem an sich geändert hat. Da hattest du nochmal angemerkt. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal auszuführen hier auch mit Mikrofon an.
Ja, also wenn man, wie ich eben meinte, wenn man sagt, ja, die Jugend ist so angepasst und da so ein bisschen vorwurfsvoll schon fast durchklingen lässt, muss man eben auch berücksichtigen, dass die sich einfach auf diese Leistungs- und Bildungsgesellschaft einstellen. Ja, die stellen die Erwachsenenwelt nicht in Frage, sondern sagen, wir müssen eben darin unseren Platz finden, ganz pragmatisch. Und letztlich sind sie aber auch das Produkt des Bildungssystems. Das ja eine Schule heute ist ja weniger eine im weitesten Sinne Bildungsinstitution, sondern immer stärker fokussiert auf das Fitmachen für den Wettbewerb und für Ausbildung. Ja, so diese Biografien von einem kiffenden Philosophen, der sich irgendwie nur selbst verwirklichen kann, deshalb ist ja kaum Platz, sind ja keine Lebensmodelle, die irgendwie propagiert werden. Und dieser Leistungsdruck, ja, der kommt an und so sagen heute, glaube ich, 65% aller Schüler, dass die Noten ihnen wichtig sind und vor 15 Jahren waren es gerade mal 45%.
Es ist ja auch oft erwähnt worden, dass diese Generation, die jetzt ins Erwachsenenalter eintritt, die erste Generation sein wird, die weniger haben wird als ihre Elterngeneration, vielleicht auch schon Leute, die ein bisschen älter sind, das zum ersten Mal auch seit Moderne oder seit es so Industrialisierung gibt und eben diesen berühmten Fortschritt. Du selber hast mir gerade erzählt, du hast auch einen klassischen zweiten Bildungsweg gemacht. Das heißt, du hast erstmal eine Ausbildung gemacht und dann hast du hintenrum studieren können, nicht hintenrum, sondern dann noch einmal hinten dran gehängt. Ist das heute so noch möglich? Verändert sich das? Hat sich auch das verändert? Oder?
Ja, es gab ja schon eine deutliche Expansion der Bildungsmöglichkeiten. Ja, man denkt an Erwachsenenbildung, an zweite Bildungswege, an duale Ausbildung und so. Also es stehen eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten den jungen Leuten zur Verfügung. Aber viele wollen das ja auch gar nicht. Das ist ja so dieser Punkt von wählen können oder wählen müssen. Ja, und außerdem, nicht alle schlagen sich auf die Sonnenseite der Individualisierung, sondern viele sind wie paralysiert sozusagen von diesen vielen Optionen und müssen irgendwas daraus wählen, aber haben häufig eben noch keine konkrete Vorstellung, was es sein soll. Und das sind eben vor allem auch Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen, bildungsbenachteiligte Jugendliche. Und die haben es deutlich schwieriger, zumal die duale Ausbildung ja eigentlich für sie konzipiert war, aber heute zu zwei Dritteln von Realschulen und Gymnasiasten in Anspruch genommen wird.
Das heißt, da bräuchte es quasi eine Erziehung nicht zu Lehrinhalten, sondern zu einer Ich-Stärke.
Ja, absolut.
Also und zur Individuation.
Absolut. Also ich meine auch, wenn du an politische Bildung denkst, ja, wo man sagt, wir müssen die jungen Leute an die Wahlurne bekommen, ja, du musst erstmal so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Selbstbewusstsein herstellen, bevor du überhaupt daran denken kannst, ja, sie zum Wählen zu bewegen. Und in vielen Bereichen der Gesellschaft haben die eben das Gefühl, ich bin abgehängt und Schule ist da ein Bereich.
Ein Bereich und ich muss sagen, meine Ich-Stärke und Individuation habe ich auch mehr bei Punk und Hip-Hop auf der Straße gefunden als im Klassenraum. Ja? Also vielleicht ist das eben doch nicht nur Aufgabe der Schule, sondern gibt es Aufgabe der Kultur, aber eine Möglichkeit, die Kultur anbietet, dass man sagt, ja, ich schlage jetzt ein Schlagzeug kaputt, schnapp mir ein Mikrofon und reime und definiere, wer ich bin, eben durch diese kulturelle Aktivität. Mhm. Wenn jetzt alle Mainstream sein wollen, ist das natürlich die Frage, braucht man den Underground, um sich als Ich da zu etablieren, zu finden, in einer Gesellschaft zu orientieren und zu sagen, hier stehe ich, das ist mein Standpunkt? Oder geht das mit dem Mainstream auch, wenn alle Florian Silbereisen sind?
Naja, ich meine, der Mainstream ist ja keine völlig homogene Kultur. Ja, da sind ja, das deshalb besteht aus vielen Minderheiten, vielen verschiedenen Stilen, die irgendwie aber gemein haben, dass sie relativ nivelliert daherkommen und ihrer subkulturellen Ideologie sozusagen beraubt werden. Ja, ich kann ja heute, sind die Jugendlichen ja nicht ein bisschen Hip-Hop, dann ein bisschen Skater, dann gehen sie ein bisschen aufs Oktoberfest, ja, und verstehen es gar nicht als was Widersprüchliches, ja.
So. Guter Punkt, reden wir gleich weiter. Erstmal hören wir noch deine sensationelle Band aus dem Schwabenländle. Kleiner Joke, muss ich einmal erwähnen noch. Monochrome hier mit Minutes and Action. Der Spreeblick hier auf Lux FM und Dr. Marc Keimbach vom Sinus-Institut ist zu Gast. Wir reden über die neue Jugendstudie, die gerade rausgekommen ist. Und wir haben über die Dichotomie Mainstream und Underground, beziehungsweise ja, Independent-Kulturen gerade geredet, die für unsere Jugend quasi prägend war. Wenn es darum geht, das eigene Individuum zu konstruieren, sage ich mal so. Wir haben darüber gesprochen, ist das heute noch so, wenn es einen breiteren Mainstream gibt. Ist es Aufgabe der Schule alleine zum Beispiel so eine Ich-Stärke herzustellen bei den Leuten oder kann dann Kultur auch eine ganze Menge abseits leisten? Wir stimmen da, glaube ich, beide drin drüber ein. Du hast aber gerade den interessanten Punkt, dass man das, hast du gerade, als die Musik lief, gesagt, dass zum Beispiel, wie kommt es, dass Leute die Skater-Videos drehen, dass man das nicht zertifizieren kann, dass eben auch die Industrie dann wieder auf sowas dann zugreifen kann?
Also eine moderne Pädagogik und Sozialwissenschaft schaut ja genau auch auf solche, in Anführungszeichen, pädagogisch nicht bewachten Sozialräume, wo junge Leute sich Kompetenzen aneignen, die ihnen für den eigenen weiteren Lebensweg behilflich sein können. Ja, also wir sind sozusagen auch solche Produkte. Ich habe Hardcore-Konzerte organisiert und hatte keine Ahnung von Buchhaltung oder von Kochen oder solchen Dingen.
Voilà.
Dann kaufst du halt mal, machst du Reis mit Scheiß sozusagen für die 5 Bands, die da kommen. Dann musst du hochrechnen, okay, wie viel muss ich einkaufen? Was muss das Konzert kosten? Was darf es höchstens kosten? Ja, um auch diese politischen korrekten Ansprüchen zu genügen. Und da eignest du dir einfach Kompetenzen an, die Schule nicht vermittelt. Und da gibt's eben Überlegungen, das zu zertifizieren, dass vor allem, oder dass Jugendliche das dann irgendwie ihren Lebenslauf beifügen können.
Aber das gibt's ja inzwischen, man studiert jetzt ja Eventmanager.
Ja, klar.
Ne? Also wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht wir wie zwei alte Herren rüberkommen, die so sagen, ja, früher haben wir das in den besetzten Häusern selber gelernt und heute studiert man das. Wäre ja auch ein bisschen albern. Aber tatsächlich ist es so, ne? Das war die DIY-Schule. Wir haben gerade Fugazi gehört. Also Do-It-Yourself war ganz wichtig. Wir hatten uns eigentlich so als eine widerständige Kultur verstanden, die sich als Alternative, auch Independent Alternative sind ja so zwei Begriffe, die damals mit Inhalt gefüllt waren, der meinte, wir machen was anderes, abseits der Gesellschaft, eine alternative Gesellschaft, weil diese Gesellschaft gefällt uns nicht, da machen wir unsere eigene. Das gibt es jetzt nicht mehr so in der Jugend?
Also immer weniger. Man muss dazu sagen, also die 14- bis 17-Jährigen waren nicht die Speerspitze, ja, die sowas betrieben haben. Das waren noch die Zaungäste, die davon fasziniert waren und da reingewachsen sind. Ja, also auch, man kann ja auch nicht erwarten, dass jemand mit 14 schon völlig politisch sozialisiert wäre. Da beginnt es ja gerade erst so die Meinungsbildung und sich dafür mehr oder weniger zu interessieren. Aber es war auch ein bisschen einfacher, ja, da noch eine Anti-Haltung irgendwo einzunehmen, weil die Grenzen klarer gezogen waren. Hat sich dann mit Nirvana und so geändert und jetzt heute sagt man ja auch aus so einem postmodernen Vokabular sollte man diese distinktionsgetriebenen Kampfmetaphern Underground Mainstream gefälligst streichen.
Distinktionsgetriebene Kampfmetaphern, ein schönes Wort, das ich in meinen geflügelten Wortschatz übernehmen werde ab hier. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Gesellschaft an sich eine offenere geworden ist. Also die Kämpfe, die man in den 80er Jahren, wenn man dort sozialisiert wurde, gekämpft hatte, gegen, was weiß ich, die konservativen bürgerlichen Parteien und Milieus. Also zum Beispiel, jetzt haben wir eine CDU-Bundeskanzlerin. Ja, also wenn die CDU die Frauen nach oben lässt und die CDU hatte schwule Bürgermeister in Hamburg und so weiter. Also wenn die sogar die Schwulen zulässt und für die Homo-Ehe Mehrheit stimmt, wenn die für den Ausstieg aus der Atomkraft sind etc. pp., dann sind ja ganz viele dieser Kämpfe, die damals wichtig waren und auch prägend waren für viele Leute, weggefallen. Ihr habt zum Beispiel rausgefunden, dass die Jugend, wenn man sie da zusammenfassen will, besonders tolerant geworden ist. Also sie haben tolerante Werte, sie lassen Minderheitenkulturen zu und nebeneinander existieren.
Ja, also wir haben natürlich auch wir haben zu dem Zeitpunkt gefragt, als diese Flüchtlingswelle sozusagen in vollem Gange war zwischen Juni und Oktober letzten Jahres. Das heißt, es kommen die Bilder an von den, die dramatischen Bilder und von den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer halb ersoffen sich rüberschleppen und das bleibt natürlich bei den jungen Leuten hängen und die spüren, dass die Gesellschaft sich verändern wird, dass Menschen hinzukommen, andere Kulturen kommen und schön und interessant ist war, dass sie damit nicht unbedingt mit Reaktanz reagieren. Es gibt natürlich einen Teil von Jugend oder die Jugend ist nicht völlig frei von rechtspopulistischen Ressentiments oder manifesten ausländerfeindlichen Haltungen. Aber die Mehrheit der Jugendlichen lässt sich eben nicht spalten von einer Minderheit, die rechtspopulistisch argumentiert oder die religiösen radikalen Ideologien anhängt, sondern im Gegenteil sagt, das ist wichtig, dass wir eine offene Gesellschaft haben, uns dafür einsetzen. Und das sagen ganz besonders auch die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, vor allem die muslimischen Jugendlichen, die sich ganz deutlich gegen IS richten und auch immer wieder sagen, die gefährden letztlich unsere Teilhabe an der Mitte der Gesellschaft, weil der gemeine Deutsche womöglich diese Haltung verallgemeinert auf alle Muslime im Land.
Lass uns da gleich zu weiterreden und noch mal ein bisschen Musik hören. Du hast noch Thin Lizzy mitgebracht.
Ja.
Dancing in the Moonlight.
Für Menschen wie ihn gibt es den Begriff der Bastelexistenz. Marc Kalmbach ist Industriekaufmann, Gabelstaplerfahrer, Doktor des Wirtschaftsingenieurwesens, Jugendsozialarbeiter in Kolumbien war er auch schon. Plattenliebhaber ist er immer noch. Promoviert hat er zur Hardcore-Szene. Eine Zeit lang war er selbst ein Teil davon. Jetzt spielt er lieber Popmusik mit seiner Band Monochrom, die von sich selbst behauptet, Hardcore im Herzen, Punk in den Beinen und Pop auf den Lippen. Ganz nebenbei leitet er seit 2010 im Sinus-Institut die Abteilung Sozialforschung. Zu Gast bei Flux FM Spreeblick Spezial. Jugendforscher Marc Kalmbach.
Another Planet, the only one's another girl, another planet. Du sagst gerade, die Musik, die dir gewünscht hast, ist eigentlich sehr, sehr sommerlich und passt gut hier zu dem Wetter, der Jahreszeit.
Nach diesen deprimierenden letzten Wochen hat die Sonne gescheint und ich glaube, das hat sich irgendwie niedergeschlagen in meiner kleinen Songauswahl.
Und in unser aller Gemüte wurde ja auch langsam Zeit des Frühlings Blüte. Ein kleiner Reim zum Frühstück, meine Damen und Herren. Bitte schenken Sie sich Ihren zweiten Kaffee ein, Dr. Marc. Guckt mich hier mit strengem Blick an wegen meiner blümeranten Reime. Wir reden über Jugend und was mir gerade so durch den Kopf schoss, als du vom letzten Lied halt erzählt hattest, dass die Jugend im Grunde genommen sehr tolerante Werte hat, und zwar quer durch die Schichten der Jugend durch. Mir kam es früher in den 80ern so vor, dass man dachte, also wir haben diese auf dem Kopf stehende Bevölkerungspyramide mit unglaublich vielen Alten. Das ist ja auch was auf den Jungen drückt. Und jetzt müssen wir nur noch 20 Jahre warten, bis die Penner weg sind. Und dann haben wir eine freiere Gesellschaft. Ein bisschen ist es so geworden, aber mit diesem Rollback von, ist ja gar nicht neokonservativ, sondern von reaktionären Stimmungen. Gerade gibt es diese Stimmung in der aktuellen Jugend, dass sie sagt, meine Güte, wenn jetzt die AfD uns wieder in die 60er Jahre bomben will und will, dass wir alle am Herd stehen und unsere Freunde deportiert werden ins Ausland. Ich übertreibe hier im polemischen Sinne, um einen Punkt zu machen. Was löst das für Stimmung in der Jugend aus?
Also wir haben kaum Stimmen dazu gehört. Ja, zu konkrete Parteinennungen tauchten kaum auf. Dazu sind viele aber auch tatsächlich zu jung. Ja, 14, 15 Jahre. Da beginnt man, wie gesagt, gerade sich dafür zu interessieren. Aber man hat so generell diese Idee oder diese soziale Norm von Diversity, von Vielfalt, von Antirassismus ist natürlich fest verankert in den absolut breiten Mehrheit der Jugendlichen. Man geht immer so von, jeder achte bis zehnte Jugendliche ist anfällig für solche Ressentiments. Aber wie gesagt, die breite Mehrheit ist da schon sehr demokratisch unterwegs. Übrigens, diese Alterspyramide, die du angesprochen hast, heute haben wir eher so eine Altersdöner-Kebab von der Struktur, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, und nicht mehr so diese klassische Pyramide.
Das heißt, an der Mitte fällt das Fleisch raus, oder was heißt das?
Ja, genau.
Sehr schön. Wie kriege ich jetzt den Bogen weiter gespannt? Das heißt ja, wenn die Jugend tatsächlich zum einen Mainstream orientiert ist und zum anderen sehr tolerant ist, dann ist das ja eigentlich ein ganz schöner Mainstream. Da muss man vielleicht auch gar nicht so aus seiner alten, müssen wir vielleicht unsere Indie-Alternative-Sozialisation mal hinterfragen und aus unserer verstaubten Ecke da rauskommen und sagen, ja, welcome, du toleranter Mainstream.
Ja, man kann aber auch andersrum rangehen und sagen, woher sollen denn die mutigen Politiker kommen? Woher sollen wie sollen denn Funken fliegen, wenn es keine Reibung gibt? Wie soll Kreativität entstehen? Also ich glaube, so ein bisschen Widerspenstigkeit und ein bisschen Reibung würde der jungen Generation schon ganz gut tun. Und das sage ich jetzt nicht wirklich irgendwie so sozialromantisch verklärend, dass wir früher irgendwie ganz anders drauf waren. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass auch ein bisschen Reibung da ist.
Wie könnte man diesen Funken in die Jugend tragen?
Naja, im schlimmsten Fall, und das ist jetzt durchaus zynisch, braucht man natürlich eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, ja, dass die Jugend auf die Straße geht und aufbegehrt. Das sieht man jetzt in Griechenland, das sieht man in Spanien. Schwer zu sagen. Ich meine, die richten sich einfach ein. Und sehen sich gar nicht veranlasst, irgendwie aufzubegehren, wenn alles irgendwie relativ glatt zu laufen scheint.
Aber ist das dann nicht doch ein bisschen sozialromantisch? Denn in Griechenland, in Spanien, da kriselt es ja ganz massiv. Da sind über 50% der Jugendlichen ohne Beschäftigung und auch ohne überhaupt eine Hoffnung auf Beschäftigung. Das heißt, da müssen die sich jetzt, also die reiben sich automatisch, da ist einfach gar keine Möglichkeiten für sie sonst gibt. Da ist dann dieser Funke. Wenn aber alles, ich frage jetzt einfach mal ganz provozierend oder ganz alles andere nivellierend, was wir vorher gesagt haben, wenn alles in Butter ist, dann gibt es ja gar nicht die Notwendigkeit.
Ja, eben. Deswegen sind sie auch relativ angepasst, unideologisch, pragmatisch, auf das eigene Fortkommen bedacht. Ja, das ist so das gemeinsame Sinndach.
Wir reden gleich weiter mit Dr. Marc Keimbach hier beim Spreeblick und gehen mal kurz in die zweite Stunde rein. Wir gehen erstmal aus der ersten Stunde raus mit einem wunderbaren Song von Daniel Johnston. Magst du natürlich auch gerne.
Ja, klar.
Der Art Brütmann der Musik quasi, der Outsider, auch ein absolut randständiger Mensch von der ganzen Biografie gewesen. Was fasziniert dich an Daniel so, Daniel Johnston?
Ja, das die ganze Person. Ich meine, wer den Film gesehen hat, ist fasziniert von so einer Persönlichkeit, der zu Hause seine Kassetten aufgenommen hat, die irgendwie versucht hat, selber zu vertreiben. Und toller Mensch, toller Song. True Love Will Find You in the End.
The Weekender oder Weekender von Monochrome. Zu Gast hier der Sänger von Monochrome und der Forscher Dr. Marc Keimbach. Und wir sprechen zum einen über die Studie, die ihr gemacht habt vom Sinus-Institut, die Jugendstudie. Für alle, die sich jetzt hier mit der dritten Tasse Kaffee eingeschaltet haben, ist mein Name nach wie vor Yannick von mit dem Y hin, mit dem Q. Wir sprechen aber auch über eure Musik. Lass uns doch mal kurz über eure Musik sprechen.
Ja, gerne.
Worum geht's denn in deinen Texten?
Oh, jetzt muss ich sagen, Persönliches, oder?
The Weekender klingt wie jemand, der ein festes Beschäftigungsverhältnis hat und am Wochenende, also genau. Gute alte englische Arbeitertradition.
Genau. Ach, wie es so ist, ja, vieles ist einfach auch so eine postmoderne Bricolage, also allen möglichen Textfetzen, die man sich mal so ins Handy getippt hat und dann irgendwie guckt, dass man es das zusammenbringt. Ja. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also Cut-Up-Verfahren von Burroughs im Handy-Verfahren. Wo wir über Handy und reintippen und dann postmodern zusammenstricken sprechen, kommen wir doch direkt wieder zurück zur Jugendstudie. Wir können dann hin und her schwanken zwischen Musik und Jugend. Ist ein kleiner Türspalt, den wir luftig gestellt haben. Interessant fand ich an der Studie, dass du gesagt hast oder dass ihr herausgefunden habt, es gibt eine digitale Sättigung. Also es geht jetzt nicht immer noch mehr Internet, noch mehr digitale Medien. Man spricht ja auch von der Post-Internet-Generation. Wie ist das mit Inhalt zu füllen? Erzähl uns davon.
Also mit digitaler Sättigung meint zum einen, dass die Jugendlichen fast wunschlos glücklich sind mit Blick auf das eigene Medieninventar. Die sagen, ich habe eigentlich alles. Ich habe ein Smartphone, ich habe ein Tablet, ich habe ein Laptop oder meine Eltern haben das. Auf jeden Fall steht die mir zur Verfügung. Und dass man da vielleicht noch die neuesten Modelle möchte oder Updates oder sowas, ja, das ist klar. Aber dass sie vor allem viel nüchterner, sachlicher und weniger begeistert über digitale Medien sprechen als noch in den letzten Jahren. Ja, okay, da kam dann irgendwann Facebook dazu und es war dann ganz aufregend. Man konnte ein bisschen stalken, man konnte so Leute, die man so ein bisschen kennt, sich die Fotos angucken. Und heute, okay, ist es weg von einem Foto und von einem Text hin zu Video gewandert. Das ist ein bisschen anders, aber nicht wirklich revolutionär neu. Das kennt man, ja, und ist dann so relativ nüchtern und sachlich. Aber was wirklich spannend war, dass es sogar in Teilen schon bei 15-Jährigen sowas gibt wie eine antidigitale Sozialromantik, ja, dass die sagen, oh, früher war alles besser und wir wünschen uns von den Kindern, die wir irgendwann mal haben werden, dass sie auch ganz prägende medienlose Ereignisse werden erleben können, obwohl sie diese Zeit natürlich pre-Internet gar nicht kannten, aber so diese Idee von, es sollte so langsam das Ende der Fahnenstange in Sachen Alltagsdigitalisierung erreicht sein, das ist schon durchaus neu und interessant.
Also noch mehr Stunden kann man sich nicht damit beschäftigen. Wie viele Stunden hängen Kids vom Tablet, Telefon, Computer?
Das weiß ich gar nicht auswendig.
Das habt ihr nicht abgefragt?
Nee, das war eine qualitative Studie. Das sind eher so Marktforschungsdaten.
Und was du gerade so angedeutet hast, gibt es dann vielleicht, also man könnte sich ja denken, wenn jetzt alle digital sind, dann könnte das zum Beispiel so ein Anti-Jugend-Trend werden, dass man sagt, hier Birkenstock, akustische Klampfe und Bongos hat es noch nie gegeben, we bring it back.
Ja, sieht man doch ein bisschen. Digital Detox und solche Phänomene oder ja so Graswurzelbewegungen, analog, die Schallplatte kommt immer stärker in den letzten Jahren.
Aber bei alten alten Männern, die mal ihre Schallplatten zugunsten von CD verkauft haben und jetzt die regepresste Vinyl-Version von Led Zeppelin und Pink Floyd nochmal haben wollen, oder? Für ihre Bang & Olufsen-Anlage, weil der Porsche schon vor der Tür steht. Das ist doch die Szene, die das kauft gerade, oder?
Genau, also es sind weniger die Teenies im engeren Sinne, sondern eher so die Twins und die in den 30ern stecken.
Aber bei den Teenies gibt es da so Jugendbewegungen, die sich rauskristallisieren, die sich dann auch in Opposition oder zum Digitalen sehen? Oder gibt es ja gar nicht mehr diesen Fundamentalismus, dass man...
Es gibt vor allem nicht die Trennung, also die ist einfach die Normalperspektive. Man trennt kaum zwischen den Sphären. Neu ist, dass die Jugendlichen heute eher sagen als noch vor 4 oder 8 Jahren, das gibt auch ein zu viel an Smartphone oder ein zu viel vor dem Rechner. Ja? Oder sagen auch, das kann schon nerven, wenn alle bei sozialen Events, bei einer Party nur noch vorm Smartphone kleben. Aber damit aufzuhören, fällt gleichzeitig den meisten auch wiederum schwer.
Du hast vorhin gesagt, am Ende der ersten Stunde Spreeblick, dass der Jugend so ein bisschen dieser rebellische Funken fehlt, der vielleicht aber bei der Jugend in Griechenland und Spanien vorhanden ist. In den 70er Jahren gab es Massenarbeitslosigkeit auch in England und ein ganz interessantes, prägendes Jugendphänomen wurde aus New York dort zum popkulturellen Phänomen. Die Rede ist von Punkrock. Wir hören eine Band, auf die wir uns volle Kanne einigen können, nehme ich an, The Clash mit Train in Vain. O Pato von João Gilberto, mit dem du was verbindest?
Sonntags, 10 Uhr, Spreeblick hören, zwischendrin mal eine knisternde Schallplatte auflegen und sich so für den Sommertag fertig machen.
Du magst Sommer ganz gerne, stand auch auf deiner Webseite, steht, du verbringst den Sommer gerne auf dem Surfbrett. Hm. Wo?
Also zugegebenermaßen da, wo das Wasser warm ist, also Atlantik, Frankreich, Portugal ist nichts für mich, dann eher Asien, wo ich auch beruflich häufiger bin und dann versuche noch irgendwie Bali dran zu hängen oder so oder Sri Lanka. Ja, ist mein Urlaub für den Kopf sozusagen.
Wie lange machst du das schon?
Ja, so 8 Jahre, 8, 9 Jahre.
Also auch spät berufen quasi.
Ja, ich hatte auch nie gedacht, dass ich das könnte. Ich habe jetzt nicht so die klassische Surferfigur und dann saß ich da mal am Strand mit meinem Bodyboard und da gab es aber so die coolen Leute, die halt schon das Surfbrett hatten und dann dachte ich, na okay, die sehen jetzt auch nicht so super sportlich aus und können's und dann habe ich mich irgendwie gepackt und wollte das auch machen und konnte gleich am ersten Tag aufstehen und dann hat's mich nicht mehr, also aufstehen auf der Welle und hat's mich nicht mehr losgelassen.
Und bist du Skaterjugend gewesen oder?
Nee, aber ich war derjenige, der den Skatern die Tapes aufgenommen hat und war deswegen akzeptiert.
Verstehe. Was mir gerade noch so durch den Kopf schwirrte, denn wir sprechen über die jetzt 14- bis 17-Jährigen. Wir haben gesagt, es gibt einen großen Wunsch, dazu zu gehören zum Mainstream. Und wir haben das ein bisschen so mit unseren Jugenden und den alten, vergangenen Jugendkulturen abgeglichen. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Element, das dazukommt, das da viel nivelliert hat und gleich gemacht hat im Mainstream-Sinne. Bei uns war es ja so, dann hat man sich entschieden, Punkrock zu hören, dann hat man aber nicht Hip-Hop gehört, dann hat man aber nicht Techno gehört, dann hat man aber nicht Hippie-Kram gehört. Und man fand sich alle gegenseitig doof. Das war total wichtig, sich dann doof zu finden. Und auch wenn man den anderen Scheiß heimlich gehört hat, hat man das nicht wirklich zugegeben. Erst Jahre später, als man dann wirklich cool wurde, konnte man das tun. Und dann gab es aber eine technische Errungenschaft, nämlich das iPod. Und auf dem iPod, das hat ja zur Folge gehabt, dass die Leute jetzt nicht mehr in Plattenladen gehen. Im Plattenladen ist diese Musikrichtung feilt under Punkrock, die andere unter Surfrock, die andere unter Hip-Hop. Also man brauchte schon die Genres, um sich im Plattenladen zu orientieren. Oder es gab Plattenläden, die nur für Technokultur da waren, auch da. Das iPod hat es ja nun mal alles über den Haufen geworden. Auf einmal lädt man sich den Kram runter. Man ist also nicht mehr, man wird nicht mehr gesehen, wenn man im Plattenladen in der falschen Ecke steht, von den falschen Leuten gesehen. Und man kann sich auch alles so hintereinander legen. Man hört das dann einfach so durch. Das hat, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, dass man sich als Jugendlicher jetzt nicht mehr in eine Box reinsortieren muss.
Ja, ist ja alles viel zugänglicher geworden. Also damals, es klingt wie schon wieder so sozialromantisch, aber es war einfach so, du hattest, es gab irgendjemand, der hat in Amerika Platten bestellt und dann hattest nur du diese Platte. Und deswegen kamen die Skaterboys und wollten diese Single einfach aufgenommen haben. Und heutzutage ist einfach alles verfügbar und accessible.
Der jemand warst du, der sich die Platte bestellt hat.
Häufig, ja. häufig. Ja, aber ich meine, interessant ist ja vor allem die Algorithmen, dass die heute so treffsicher deinen Geschmack schaffen abzubilden. Selbst ich bin immer wieder überrascht, ja, mit meinen Tausenden von Platten, die ich zu Hause habe. Und dann höre ich dann doch mal, was schlägt mir denn dieser große Anbieter mit S am Anfang so für meine Wochenplaylist vor und denke, ja, die treffen schon ganz gut. Also macht mir auch schon so ein bisschen Angst.
Weil sie so viel über dich wissen oder weil du dadurch auch limitiert bist und immer das vorgeschlagen kriegst, was du eh schon magst und gar nicht mehr nach dem...
Nee, eben gar nicht. Da ist ja jeder sechste, siebte Song ist so, dass ich denke, ah, ja, den habe ich, sollte ich mal wieder hören, aber ganz viele andere Sachen ich noch nie gehört habe und denke, oh, es gibt mir auch wieder sozusagen diesen Drive zurück, mich stärker wieder mit der zeitgenössischen Musikkultur auseinanderzusetzen, um ein bisschen wieder in die Plattenläden zu ziehen.
Was war so das Letzte, was dich wirklich gerockt hat, was dir über den Weg gelaufen ist und dich auch was dich ein bisschen überrascht hat?
Also vielleicht so vor 2-3 Jahren die Sleaford Mods, die ersten Singles dieser britischen Band, wo ich dachte, das ist wie The Fall, nur nochmal eine Nummer assiger und streetiger und...
auch ein bisschen wie The Streets und Mike Skinner,
ja, wo die Street gesagt, ja. Genau, also fand ich, und auch die Idee von, ein Typ steht da, spielt Taschenbillard, hat eine Bierdose in der Hand und drückt auf seinem Laptop, wo ein Stinkefinger ins Publikum zeigt, ja, und sonst macht er nichts und der andere steht halt vor dem Mikrofon und rotzt und kotzt, finde ich schon super. Und ich meine, ein Video zu drehen, wo einer Elektrozigarette raucht in der letzten Reihe vom Bus, ist natürlich sensationell cool.
Du hast auch ein Herz für die britische Kultur, ganz offensichtlich. Und das wird auch in deinem nächsten Musikwunsch deutlich. Wir hören Oasis mit Songbird. Écart les murs sont la parole. Auf den Mauern steht die Parole. Die Mauern sind die Parole von Monochrom. Ihr habt auch französische Texte, oder? Ganz offensichtlich, zumindest Titel.
Ja.
Englisch und Französisch.
Ja.
Marc Heimbach hier zu Gast von Monochrom. Du hast gerade gesagt, seit 20 Jahren gibt es euch. Was steht denn zum Beispiel bei euch als nächstes an?
Erstmal wieder im Proberaum treffen, sich neu sortieren, überlegen, was man machen kann. Und wohnen ja alle sehr in Basel, in Stuttgart, in Berlin, in Zürich. Und da ist nicht ganz so einfach. Aber einfach mal wieder treffen und so die Instrumente anschließen.
Ja, aber wie läuft das denn, wenn du das Sozialforschungsinstitut vom Sinus-Institut oder die Abteilung leitest? Denke ich mal, hast du auch ein bisschen mehr als eine 40-Stunden-Woche zu tun. Du bist unterwegs, das heißt, du hast ein ausfüllendes Berufsleben, das eben nicht durch die Musik geprägt ist. Wie oft kommt ihr noch zum Musik machen?
Ganz selten, aber es gibt dann wirklich so einen projektmanagementmäßigen Plan, wo man rückwärts rechnet, die Platte soll dann und dann rauskommen oder nee, dann ist die Tour, dann muss die Platte 3 Monate vorher da sein und dann müssen wir so und so oft proben und dann müssen wir aufnehmen, mastern und so weiter. Da gibt es einen richtigen Masterplan, der über 2,5 Jahre läuft und der dann fest eingetragen wird, aber so dieses... voll easy, wir treffen uns mal montags und jammen ein bisschen, das gibt's gar nicht. Da ist auch ein gewisser Druck dann wirklich im Studio da.
Druck ist gut, aber das klingt jetzt doch ein bisschen buchhalterisch.
Ja, ist tatsächlich so, aber wie willst du es machen mit 6-7 Leuten, die alle unterschiedliche Berufsbiografien haben? Da ist keiner so, der zu Hause wartet, wann haben denn die anderen mal Zeit, sondern alle sind eingebunden und da bleibt dir wirklich nichts anderes übrig.
Also morgens mit der Bierbong aufstehen wie die Sleaford Mods, das läuft nicht mehr. Du hast gerade, als wir noch Oasis gehört haben, gesagt, die Arroganz von denen fandst du eigentlich immer ganz geil.
Ich finde, das war die Stadionrockband, von der ich mir auch immer gewünscht habe, dass sie eine Stadionrockband bleiben. Also alle Klischees, aller Größenwahnsinn fand ich immer sensationell bei denen.
Ich fand die immer ein bisschen shallow und zeigt es auch nicht die ins Land gestrichene Zeit, dass von denen einfach nichts geblieben ist?
Findest du? Also ja. Das ist doch so eine Band, wenn die sich jetzt wieder, wenn es dann eine Reunion gäbe, wo alle Metropolen auf der Welt sofort ausverkauft wären, oder?
Das ist sowas wie Guns N' Roses dann doch wieder.
Ja, aber die finde ich jetzt wirklich schlimm.
Aber die Klötengröße ist bei beiden gleich wichtig, oder?
Ja, aber vielleicht waren die auch ästhetisch anschlussfähiger an meinen Entwurf von Coolness.
Ich will dich auch nur ein bisschen provozieren, um hier im Sinne der Aufklärung dich noch besser kennen zu lernen. Lass uns doch mal ein Musikstück hören, das hast du dir auch gehört, kommt auch aus England, aber was die Klötengröße angeht, ist es noch viel größere Klöten, aber im androgynen Sinne. Hier hat sich ein Mann ganz vorne hingestellt, auch zeitlich ganz vorne hingestellt. Wir reden von Boy George und den Culture Club und die Androgynität zu seinem Markenzeichen gemacht. Karma Chameleon. Red, Golden, Green, die Reggae-Farben. Culture Club war das mit Karma Chameleon. Ja, das war so eine Band, die damals in ganz viele Richtungen kommuniziert hat, fand ich auch. Ne? Auch ein harter Punk konnte sich dem Charme von Boy George einfach nicht entziehen, weil der Typ einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein gehabt hat und sich da als singulär hingestellt hat.
Ja, auch mein erstes Konzert war Erasure und ich fand das einfach faszinierend. Ich meine, damals denkt man nicht, oh, eine homosexuelle Band, die sich offen dazu bekennt, die das Innere nach außen kehrt in den Texten auch. Aber irgendwie, das hat mich so als 14-, 15-Jähriger schon fasziniert.
Es gab unglaublich viel tolle, schwule englische Musik, wenn man so darüber nachdenkt. Dann waren Bronski Beat,
Communards,
wie heißt das, Jimmy Somerville mit der Kopfstimme. Also Kopfstimme bin ich immer schon sofort dabei. Frankie Goes to Hollywood, quasi straight out the dark room, wenn man so will. Haben wir ja nicht gerafft, das, was die da alles hinlegen.
Oder erinnerst du dich an Billy Idol in, ich weiß nicht, wie die, Peters Popshow bei Peter Illmann, als er vom Mikro stand und sich auf die Hand gespuckt hat und die Spucke im Gesicht verrieben hat. Das fand ich...
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, würde ich aber nicht auch für die größte homosexuellste Geschichte aller Zeiten von den größten Schwulen interpretieren, weil Billy Idol war dir ja doch ganz klar bei dem Ich will die Mädchen haben. Mhm. Ne? Aber... Stimmt, also die englische Musik hatte immer einen guten Zug nach vorne, was Popkultur anging. Du bist ein Freund der englischen Popkultur. Ja. Ich versuche jetzt nochmal moderativ den Bogen zurückzuschlagen zu eurer Sinusstudie über die Jugend, die 14- bis 17-Jährigen. Und wenn man jetzt über so starke Persönlichkeiten gesprochen hat, wie wir das gerade gemacht haben, sehe ich hier die Schlagzeile zum Beispiel, es gibt in der Jugend Zweifel, ob man selber was bewirken kann. Wie drückt sich dieser Zweifel aus?
Ja, da geht es vor allem um das Umweltengagement, um die Idee von kritischem Konsum. Kann ich was bewirken, indem ich jetzt nicht bei Primark einkaufe, sondern gucke, dass es fair gehandelte Klamotten sind zum Beispiel. Ja, und da sagen Jugendlichen...
Und das wollen die Jugendlichen, ja?
Naja, die erkennen quasi diese soziale Norm an, dass es richtig ist, darauf zu achten, dass man was dagegen tun sollte, aber sagen gleichzeitig auch, naja, wenn nur ich was mache, dann bringt es nichts, dann müsste man schon eine richtig große kritische Masse erreichen, um da auch was bewegen zu können. Und auf dem Argument ruhen sich dann doch relativ viele aus.
Klingt depressiv.
Na, es klingt ein bisschen sachlich und wenig mutmachend. Und in der Tat, mit Blick auf das Umweltbewusstsein, das wir auch erforschen, in großen repräsentativen Studien, sieht man schon auch diese Idee von Mülltrennen und so diese kleinen Handlungen im Alltag, das relativ fest etabliert. Aber es gibt immer noch einen großen Spagat zwischen Einstellung und dann tatsächlichem Verhalten. Und dieser Spagat geht sogar noch weiter auseinander und ist auch eine große Herausforderung natürlich für die Bildungsarbeiter.
Wie guckt denn da, wenn man gerade Umweltfragen angeht, also wieder verglichen mit unserer Jugend, damals gab es dann Tschernobyl, jeder Punkrotter hatte Atomkrieger hinten auf seiner Lederjacke stehen mit weißem Edding oder silbernem. Es gab also permanent diese Bedrohungsszenarien, die Welt geht gleich zu Ende, es gab diese Filme The Day After, ja, die Welt dreute immer gleich unterzugehen und in apokalyptischen Feuern hinweggebrannt zu werden. Gibt's das heute auch bei der Jugend?
Nee,
macht man denen Angst? Uns hat man ja auch mit AIDS Angst. Alles, was Spaß machte, Raven, nee. Sex, überall gab's Drogentote, AIDS-Tote.
Nee, also es gibt kein Anti-AKW, es gibt keinen sauren Regen, es gibt kein Stadtbahn West. Ja, also es gibt kaum Themen, die wirklich mobilisieren würden.
Es gibt den IS zum Beispiel, der in Paris, in Brüssel Anschläge macht. Was findet das für einen Resonanzboden?
Also da distanzieren sich alle von, und zwar wirklich über die Bildungsgruppen und Sozialmilieus hinweg wird gesagt, das hat nichts mit Religion zu tun. Und das wird natürlich vor allem betont von den muslimischen Jugendlichen, die sagen, das ist einfach eine völlig falsche Lesart des Koran, und davon distanziert man sich ganz deutlich.
Gibt es da, habt ihr da auch ein bisschen nachgefragt bei den muslimischen Jugendlichen, ob die sich jetzt durch die Tendenzen von AfD etc. Marginalisierter fühlen, an den Rand gedrängt fühlen? Gibt es da Ausgrenzung?
Ja, es gibt
natürlich schon. Gibt es Ausgrenzung, aber gibt es verstärkte Tendenzen der Ausgrenzung?
Also wir sehen es eher bei Jugendlichen am unteren Rand der gesellschaftlichen Mitte und in den stark sozial benachteiligten Segmenten, dass man da so nach unten wegtritt, ja, dass man Angst hat, da kommen so die Vorwürfe, der Sozialschmarotzer, der Leistungserschleicher, das ist schon sehr dominant.
Entschuldigung, ich muss nachhaken, die Vorwürfe erheben diese Jugendlichen oder die werden ihnen zugeschrieben?
Nee, die erheben Teile der biodeutschen Bevölkerung, so, biodeutschen Jugendlichen gegen Jugendliche mit Migrationshintergrund, Relativ deutlich, aber wie gesagt, nur Minderheiten in diesen Gruppen, aber man kann relativ genau lokalisieren, woher die kommen. Und klar, ich meine, die Jugendlichen merken das natürlich, aber, und vor allem muss man ja auch sehen, das deutsche Bildungssystem ist hochgradig selektiv. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund, türkische Jugendliche mit türkischen Wurzeln auf den Hauptschulen. Und es wäre zynisch zu glauben, dass sie nicht merken würden, dass sie sozusagen in auf einer Resterampe gelandet sind. Ja, du Opfer.
In der fünften Generation schon stattfindet.
Ja, ja.
Dann lass uns doch gleich nochmal dazu sprechen, was für Strategien es da geben könnte, ob ihr euch auch dazu Gedanken gemacht habt oder ob die Studie einfach ganz anders ausgelegt war und eben gar nicht nach den Alternativen gefragt hat, sondern einfach feststellen wollte, was ist. Wir hören noch ein Stück Musik, nämlich 13 von Big Star, und dann reden wir nochmal weiter mit Dr. Mark Kalmbach. PJ Harvey mit dem großartigen Titel The Community of Hope. Nach wie vor zu Gast hier im Spreeblick Dr. Mark Kalmbach vom Sinus-Institut, und die haben ihre neue Jugendstudie vorgelegt. Die diskutieren wir hier seit 2 Stunden. Willkommen zum 7. Kaffee an diesem 2. Mai Sonntagsmorgen. Lass uns nochmal ganz kurz, wir hatten gerade schon das Thema Religion so ein bisschen angeschnitten, und es ist auch die katholische Bischofskonferenz, die einer der Auftraggeber der Studie ist. Welche Rolle spielt Religion für die Jugend?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen den quasi biodeutschen Jugendlichen, ja, den christlich geprägten, sozialisierten Jugendlichen.
Beziehungsweise in Ostdeutschland überhaupt nicht religiös geprägten Jugendlichen.
Ja, genau, ja. Genau. Spielt da eine noch deutlich geringere Rolle. Aber insgesamt spielt es im Alltag kaum eine Rolle. In den Freundeskreisen wird kaum drüber gesprochen, und das ist jetzt kein wirklich substanzieller Baustein der eigenen Identität. Bei den muslimischen Jugend sieht das anders aus. Ja, die haben leben das deutlich offener, selbstbewusster und stärker institutionalisiert auch aus. Aber so der typische, in Anführungszeichen, deutsche Jugendliche, der findet kaum Sinn in den Angeboten der Kirche.
Du hast ja gerade gesagt und vorhin mehrmals betont, dass es diese Abgrenzung der Jugend zur Elterngeneration gar nicht mehr gibt, so wie das früher quasi maßgebend war. Wenn du aber sagst, dass die muslimischen Jugendlichen gerade wieder so einen Fokus auf die Religion haben, ist das dann vielleicht eine Abgrenzung auch zu ihrer Elterngeneration, die ja also in den 70er Jahren auch mit Miniröcken rumgelaufen sind und eine ganz andere säkulare Ausprägung hatten?
Du meinst es im muslimischen Teil der Bevölkerung?
Ja.
Also da bin ich mir gar nicht sicher. Unser Eindruck ist immer, dass es sehr stark familiär sozialisiert wird. Ja? Und dass da, ja, dass die ähnlich, also dass sie sich sehr stark an den Werthaltungen und Ideen ihrer Eltern auch orientieren.
Also das kann man tatsächlich so dichotom auftun. Die muslimischen Jugendlichen finden Sinn in Religion. Bei den, wie du sagst, Bio-Deutschen ist das nicht der Fall, generell gesprochen. Wo finden die denn ihren Sinn?
Also sagen wir mal so, die finden eher Sinn in der verfassten Religion, ja, in den Moscheen zum Beispiel, ja, das ist, wohingegen die deutschen Jugendlichen sich eher auch dem religiösen Öffnungsbereich zuwenden. Deswegen kann man nicht sagen, die sind jetzt religiöser oder weniger religiös, die definieren das irgendwie anders, die basteln halt ihre Religion oder ihre Spiritualität, ihren Glauben aus ganz verschiedenen Versatzstücken zusammen, ja, so nach
bisschen
Motto.
Bisschen Jesus, bisschen Buddha,
genau,
bisschen Raven gehen.
So ein bunter Religionscocktail gegen diesen faden verfassten, gegen die fade verfasste Religion.
Also bei den muslimischen eher ein traditioneller Begriff, wenn man das so generalisierend sagen will. Bei den nicht-muslimischen ein postmoderner Potpourri aus dem Kleingarten.
Genau.
Ja. Aber eben nicht so wichtig, wie das bei uns noch war, das hat man ja auch jetzt mehrmals betont, eine Sinnstiftung aus dem und Identitätsstiftung aus Subkulturen heraus. Das ist
ja bei den passé, wenigsten, ja? Bei den wenigsten in der Tat, ja.
Also, du hast gesagt, das ist die große Frage, wo kriegt man dann in großen gesellschaftlichen Debatten die Typen her, die ein bisschen opponent denken können, die die Individualität mit ins Spiel bringen, die den Funken und die Reibung erzeugen können. Das wäre so ein Fazit, das du persönlich aus eurer Jugendstudie ziehst, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, so ein bisschen so ein Wunschdenken auch.
Ja, große Bedürfnis nach materieller Sicherheit ist da, ja, auch nach Ankommen und aufgehoben sein in der Masse.
Ja, wobei man muss, das ist kein Entweder-Oder. Also die Werthaltung der jungen Leute funktioniert nicht so nach so einem Schema Entweder-Oder, sondern verpflichtet sich eher einem sowohl als auch. Ja, man möchte hart feiern, möchte aber auch hart arbeiten, man möchte Freiheit, man möchte aber auch Sicherheit, man möchte ein bisschen was ansparen, man möchte aber auch mal über die Stränge schlagen finanziell. Ja, das sind sozusagen. Und das begreifen die Jugendlichen nicht als unauflösliche Antagonismen des Alltags.
The Kids Are Alright haben The Who gesungen. Du hast ein großes Herz für die britische Popmusik hier in den letzten 2 Stunden offenbart. The Kids Are Not Alright, schrieb Dietrichsen vor 20 Jahren. Was sagst du denn jetzt nach eurer aktuellen Sinus-Studie? Are The Kids Alright, Marc?
Also ich finde, sie versuchen das Beste aus ihrer Situation zu machen, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren. Sie könnten ein bisschen tatsächlich widerspenstiger sein, vielleicht auch mal überlegen, wie kommt das denn, dass sie so draufkommen. Aber alles in allem muss man auch sehen, Diversity ist ein wichtiger Wert. Sie lassen sich nicht spalten von Rechtspopulismen, populistischen Ideologien oder von radikalen religiösen Ausrichtungen. Und dahingehend sind sie einigermaßen okay, würde ich sagen.
Man muss ja immer Schlagzeilen produzieren, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist ja auch das Erfolgsmodell der Rechtspopulisten, denen man eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Dann sagen wir einfach mit der Jugend 2016 alles Tschuggi oder was?
Ja, Sie sehen es zumindest mal so.
Alles klar. Der Spreeblick mit Dr. Marc Keimer vom Sinus-Institut hat uns seine Studie vorgestellt zu der Jugend 2016 und hat uns seine Band Monochrome vorgestellt. Mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Nächste Woche wieder, wenn ihr Bock habt, hier beim Spreeblick. Und wir trinken 8. Kaffee noch?
Ja, gerne.
Alles klar. Marc, wir hören noch ein Stück Musik von The Nerves. When You Find Out. Letztes Wort noch zu The Nerves.
Die beste Powerband aller Zeiten.
In dem Sinne. Auf Wiederhören.